bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Ring, ring, ring. Liebe Freundinnen und Freunde des Kartellrechts und der Wettbewerbsökonomie, hier ist wieder der allseits beliebte Podcast bei Anruf Wettbewerb. Und wie immer habe ich in der Leitung Ruprecht Porzun, den Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Hallo Ruprecht.
Hallo Justus.
Ich bin Justus Haukapp, der Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie, DICE, auch an der Heinrich-Heine-Universität. Und Ruprecht, bevor wir über große und kleine Fälle im Kartellrecht sprechen, erzähl doch noch mal was zum Doktoranden- und Doktorandinnen-Seminar, müsste man das ja wohl nennen, das ihr gerade durchgeführt habt.
Ja, wir hatten tatsächlich gerade unser großes, offenes Doktorandenseminar im Kartellrecht. Zu dem laden wir immer nach Düsseldorf ein und dann kommen tatsächlich all diejenigen jungen Leute, die ihre Doktorarbeiten im Kartellrecht im deutschsprachigen Raum schreiben, also auch aus Österreich und der Schweiz. Und wir hatten jetzt so, ich glaube, also um die 60 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das ist natürlich ein, wie du dir vorstellen kannst, ein Haifischbecken im Sinne von überall drumherum lauern die Anwältinnen und Anwälte, die recruiten wollen. Ja, und sobald sie also da Blut, einen Blutstropfen im Wasser spüren, ist der Arbeitsvertrag schon auf dem Tisch so ungefähr und wir müssen die armen Leute davor schützen, dass sie ihre Arbeit noch zu Ende schreiben können. Aber dieses Mal waren im Recruitment zwei andere Leute vorne mit dabei. Wir hatten als Stargäste nämlich zwei prominente Enforcers, Andreas Mund und Lindsay McCallum. Lindsay McCallum, für diejenigen, die sich in Brüssel nicht so gut auskennen, ist die stellvertretende Generaldirektorin der DG Wettbewerb, also eine der absoluten Top-Personen in der Wettbewerbskommission. Und die beiden haben ihre Chance auch genutzt und es war echt witzig, weil die, weil gerade der Vortrag von Andreas Mund, ich meine, wir kennen ihn ja als eloquenten Redner, hat die jungen Leute echt begeistert. Also die waren schon so richtig, man merkte, die konnten sich vorstellen, im Kartellamt anzufangen, auch wenn sie dort nicht 180.000 Euro Einstiegsgehalt wie bei manchen Anwaltskanzleien vielleicht kriegen.
Oh, na, das hört sich doch ganz vielversprechend an, aber ich vermute mal, die Anwaltskanzleien, das hätte ich erwartet, die waren wahrscheinlich auch gut vertreten.
Die waren gut vertreten und haben auch wieder einen grandiosen Job gemacht. Wir haben da immer am zweiten Tag eine Case Study, bei der die Leute dann also wirklich mal so einen Fall praktisch lösen müssen und dann in Panels vortragen müssen oder vor Panels vortragen müssen. Diese Panels sind besetzt dann mit Leuten aus der Anwaltschaft, die es mal so richtig genießen, auf der anderen Seite zu sitzen. Ja, also wenn du dann mal so Düsseldorfer Großanwälte gesehen hast, die den Finanzvorstand eines Unternehmens mimen, der seinen Kartellrechtsanwalt grillt. Das ist schon wirklich Comedy vom Feinsten. Da hat es dann auch wieder allen viel Spaß gemacht. Also im Vordergrund stand natürlich die wissenschaftliche Beschäftigung und das Networking und nicht so sehr, ist natürlich kein Recruitment-Event, auch wenn ich damit angefangen habe. Und dann ist es einfach immer wieder erhebend zu sehen für uns, Justus, dass es so viele junge Menschen gibt, die sich ernsthaft mit Fragen auseinandersetzen, die uns ja auch umtreiben und damit neuen Ideen und so weiter aufwarten. Also es macht einfach immer wieder wahnsinnig viel Spaß.
Ja, das ist ja toll, dass das so gut gelingt und dann freust du dich jetzt schon aufs nächste Jahr, so wie sich das anhört.
Auf jeden Fall und wir müssen dann immer mal gucken, ob wir es noch irgendwie toppen können oder wenigstens den Standard halten können, weil es einfach irgendwie immer so gute Stimmung ist, aber es gelingt eben immer wieder aufs Neue und darüber freuen
und,
wir uns.
Und wenn man da teilnehmen will an dem Seminar, dann ist es doch so, hast du mir mal heimlich erzählt, dass in dem Fragebogen, den man ausfüllen muss, wenn man dort sich bewirbt, wer weniger als 30 Folgen von Bei Anruf Wettbewerb gehört hat, nicht zugelassen wird,
ja,
oder?
Ist das, man kann sonst auch gar nicht folgen. Ja, also ich merke auch, ich glaube, in 50% der Fußnoten dieser Dissertationen, die da entstehen, steht immer nur noch so Haukapp in Bei Anruf Wettbewerb, Folge sowieso vom so und so vielten Minute 23,4.
Genau, man kann das ja aus diesem einen Dokument vom Bundeskartellamt gut entnehmen, wo tatsächlich der Podcast zitiert wurde, wie man diesen Podcast zitiert. Also für alle, die Doktorarbeiten schreiben, ja, da kann man nachgucken. Das war, glaube ich, das Hintergrundpapier zur letzten Professorentagung der sogenannten. Oder der vorletzten vielleicht auch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, den Podcast ist ja schon so lange da. Ja. Aber inzwischen zitiert. Ja,
also halt quasi ein Dinosaurier des
Katholiken. Ja. Also hoch etabliert, quasi herrschende Meinung, wie wir Juristen das nennen, ja. Also und absolut zitierfähig, ja. Also BGHZ bei Anruf Wettbewerb und so, das sind eben die Sachen, die man drauf haben muss.
Ja, okay, na gut, dann haben wir das auch geklärt. Ich habe am Wochenende einen lesenswerten Artikel in der FAZ am Sonntag übrigens gelesen. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, Johannes Pennekamp hatte den geschrieben. Und da hat er so ein bisschen sich damit auseinandergesetzt, dass sich viele Ökonomen doch mit Fragen auseinandersetzen, wo man zwar gute Daten hat, die aber eigentlich ziemlich irrelevant sind. Und knüpft da an eine Kritik von Danny Rodrik, und die gäbe es auch schon ganz lange, die Kritik, die kommt immer wieder, die vorgetragen wird, dass man doch vielleicht sich mehr mit Fragen beschäftigen sollte, wo die Daten zwar schlecht sind, aber die irgendwie wichtiger sind. Und der hat das dann verknüpft mit so einem schönen Zitat, das hat er irgendwo bei X, ehemals Twitter, von irgendjemandem ausgegraben, der sagte, das wären so, als wenn die Klimaforscher sagen würden, naja, über die globale Erderwärmung, da haben wir so schlechte Wetterdaten, wir beschäftigen uns jetzt mal lieber mit dem Wetter auf einer Farm in Alabama. Und
ich bin gespannt, worauf dieser Einstieg jetzt hinausläuft, Justus.
Ja, das führt mich ein bisschen darauf hinaus, dass man sich natürlich auch in diesem Podcast die Frage stellt, sollen wir uns lieber mit den kleinen Fragen und den kleinen Fällen auseinandersetzen oder den großen Fällen, von denen wir noch weniger wissen? Oder machen wir vielleicht beides heute? Und vielleicht fangen wir doch mit den kleinen Fällen an, weil da gibt es momentan ein Fall, der ist vielleicht für die Betroffenen nicht so klein, aber vielleicht für das große ganze Weltgeschehen nicht so wichtig wie der Fall des Jahrzehnts, der gerade in den USA angerollt ist, der große, große Google-Fall. Aber vielleicht, bevor wir zu dem großen, großen Google-Fall kommen, der für die Weltkartellgemeinschaft vielleicht wichtiger ist als der kleine Fall, der gerade in Dortmund, glaube ich, lebt. Nicht, dass wir jetzt dauernd nur Fälle von Herrn Klumpe, weil er hier so nett im Podcast aufgetreten ist, berichten wollen, aber weil es doch noch ein interessanter Fall ist, gibt es ja einen Fall, in dem es nicht um Kartellrecht im engeren Sinne eigentlich geht, sondern die Frage, wen kann man eigentlich Mitarbeiter haften, wenn die ein Kartell anzetteln?
Genau.
Haftbar machen, ja. Sozusagen, nicht? Und Ruprecht, du hast das ein bisschen intensiver verfolgt als ich. Worum geht es denn da in dem Fall?
Bevor ich diese Frage beantworte, Herr Haukapp, lassen Sie mich zunächst etwas ganz anderes sagen.
Oh, wir sind jetzt beim Sie. Oh Gott, oh Gott.
Ich möchte nur noch mal
darf
ganz
ich
kurz...
Darf ich dir das Sie anbieten, Ruprecht?
Darf ich nur noch mal ganz kurz festhalten, dass diese Ökonomenkritik, die du gerade ausgesprochen hast, dass die hiermit jetzt auch zitierfähig ist? Ja, also der Datenbias der Ökonomen, da müssen wir noch mal intensiver drauf schauen. So, jetzt aber zum Landgericht Dortmund. Ja, das ist nicht nur ein Fall, der das Landgericht Dortmund beschäftigt, sondern wo wir, es möge verhütet werden, mal wieder auf einen in unseren Regionen ja nicht ganz unbekannten Konflikt zwischen oberinstanzlichem und unterinstanzlichem Gericht hinsteuern. Es ist nämlich Folgendes. Also es geht um die Frage, die du schon genannt hast, kann ein Geschäftsführer, der ein Kartell angezettelt hat, vom Unternehmen, von seinem in der Regel früheren Arbeitgeber, in Anspruch genommen werden für die ganzen Zahlungen, die zu leisten waren. Und was erstmal unstreitig ist, ist, wenn es Schadensersatzforderungen gibt, dass die dafür haften müssen. Das heißt, wenn ein Unternehmen verklagt wird auf Schadensersatz, dann sagen die Gerichte, ja, dann kann dieser Geschäftsführer von seinem Unternehmen da in Anspruch genommen werden, grundsätzlich. Jetzt geht's
für
aber
den Schaden,
für den Schaden, den das Unternehmen dadurch hat, dass es Schadensersatz an andere zahlen muss. Ja? Jetzt geht es aber um
Darf ich da schon eine Zwischenfrage stellen, weil da würde mich interessieren, ist das denn, bei Kartellen gibt es ja so eine kollektive Haftungsgemeinschaft im Prinzip, dass ich jeden Kartellanten eigentlich für jeden Schaden in Regress nehmen kann, wenn ich das so richtig verstehe. Wäre das auch so, dass...
Da stellst du jetzt schon wieder schwierige Fragen. Okay. Wir haben nämlich dieser Fall ist noch nicht ausjudiziert, das wird immer nur so gesagt. Ja, also so, da steht dann so im Urteil drin, ja, so zivilrechtlich, es ist ja dann reines Zivilrecht alles, müsste das gehen, aber diesen Fall haben wir eigentlich noch nicht von den Gerichten entschieden gesehen, also der wird wahrscheinlich, also jetzt, mein Bauchgefühl würde mir jetzt sagen, der wird wohl nicht für die Schäden haften, die andere Kartellanten verursacht haben, sondern wahrscheinlich eher für das, was auf ihn dann runterkommt. Und in der Regel geht es ja dann auch nicht um Summen. Also wenn jetzt, was weiß ich, 500 Millionen Euro Schaden sind, dann wird ja so ein Manager typischerweise nicht auf 500 Millionen verklagt, denn das ist selbst für einen gut verdienenden Spitzenmanager der deutschen Industrie noch ein bisschen viel. Ja. Aber worum es jetzt in diesen Fällen geht, die jetzt gerade laufen, ist die Frage, können die auch für die Bußgelder in Anspruch genommen werden? Also Regress für Bußgelder. Und da hat das Oberlandesgericht Düsseldorf jetzt gerade in diesem Edelstahlkartell entschieden. Das war im Juli. Da hat das OLG Düsseldorf entschieden, nein, kein Regress. Ja,
für Bußgelder.
Das heißt, das Bußgeld bleibt beim Unternehmen selbst hängen. Das Unternehmen kann nicht sagen, wir nehmen uns das von unserem Geschäftsführer oder holen uns einen Teil davon von unserem Geschäftsführer zurück. Und jetzt kommt...
Der typischerweise auch selbst schon bebußt worden ist.
Ja, das ist
nicht im deutschen
Kartellrecht. Das ist ein Teil des Problems oder der Frage, wie sich das so verhält, weil wir da ja diese Merkwürdigkeit haben, dass wir das im deutschen Kartellrecht kennen. Ja, ein persönliches Bußgeld auch gegen die gegen die natürlichen Personen, also die beteiligten Menschen, wohingegen wir das im europäischen Recht ja nicht haben. Ja, das heißt, wenn du jetzt europarechtlich bebußt wirst, dann gibt es nur eine Unternehmensgeldbuße. Wohingegen, wenn du nach deutschem Recht bebußt wirst, kann es beides geben. Das Bundeskartellamt macht das nicht immer, aber kann es zumindest beides geben. Und das ist schon einer der Argumentationspunkte, wo man so sagt, da kommt es irgendwie zu Merkwürdigkeiten, da müssen wir aufpassen, was wir da machen. Also das OLG Düsseldorf hatte gesagt, kein Regress. Das Unternehmen soll die Geldbuße zahlen, soll da auch sozusagen spüren, dass es etwas Böses gemacht hat. Und jetzt kommt das Landgericht Dortmund unterinstanzlich, ja, also OLG Düsseldorf hat gerade entschieden, jetzt kommt Landgericht Dortmund und erlässt einen Hinweisbeschluss, das ist so, wir weisen mal auf unsere Rechtsmeinung hin, das ist noch kein fertiges Urteil oder so, sondern wir belehren quasi die Parteien, wie wir die Sache so sehen, und dann leitet die Kammer das so ein mit den Worten, ja, wir haben uns jetzt nochmal das Urteil aus Düsseldorf genau angeschaut, aber wir sehen das anders als die Düsseldorfer Richterinnen und Richter.
Aha. Und, spannend.
Das ist natürlich schön. Wir kennen das ja schon aus den alten Zeiten, als OLG Düsseldorf und BGH immer über Kreuz lagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine ähnliche Dimension annimmt. Wir wollen es nicht hoffen. Aber die sagen eben, nee, es gibt keinen Grund, also Dortmund sagt, es gibt keinen Grund, weshalb der Geschäftsführer nicht dafür haften soll. Ja, das heißt, die sagen, das Unternehmen kann sich das beim Geschäftsführer zurückholen. Und da gibt es sozusagen, wenn man diese Frage jetzt juristisch irgendwie aufdröseln will, dann hängt das alles an dieser merkwürdigen Konstruktion von Paragraph 30 Ordnungswidrigkeitengesetz. Ich, keine Sorge, Justus, ich sehe schon, du gähnst schon so langsam.
Nee, ich frage mich gerade, ob ich da irgendwas ableiten kann für meine Parkzettel.
Ich weiß nicht, ob du ein Dienstfahrzeug hast und die Parkzettel dann immer von der Uni bezahlt werden. Wenn das so ist, dann müsste ich mal nachverhandeln hier an der Uni, dass ich wenigstens ein Dienstfahrrad kriege. Aber genau, also da geht's ja, also hier geht es jetzt um die Frage, was ist eigentlich so eine Unternehmensgeldbuße oder warum wird ein Unternehmen überhaupt bebußt? Das ist sozusagen die dogmatisch-juristische Frage. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, auch diese Frage wird jetzt heftig diskutiert, und das ist vielleicht auch etwas, wo ihr Ökonomen dann ins Spiel kommt. Wo wollen wir denn eigentlich ansetzen mit der Sanktion und mit der Abschreckung und mit der Haftung? Ja, also so ein Unternehmen ist ja erstmal ein Konstrukt, ne? Ein künstliches Gebilde, und am Ende handelt eben irgendwie der Geschäftsführer oder jemand, ja, und wenn man den so richtig hart erwischen will, dann würde man natürlich auch sagen, gut, den nehmen wir jetzt persönlich in Beschlag, ja, also es gibt sozusagen so verschiedene Argumentationsmuster, es gibt diese Frage, wie gehen wir mit dem europäischen und dem deutschen Recht und den Unterschieden da um, dass es ja schon eine Geldbuße im deutschen Recht gibt, aber im europäischen Recht dann nicht, dann ist es irgendwie zufallsabhängig, nach welchem Rechtsgebiet ich bebußt werde, ja, dann gibt es die Frage, die sich aus dem Ordnungswidrigkeitenrecht aufschlüsseln lässt, wie wird überhaupt zugerechnet, dass ein Unternehmen etwas Böses getan hat. Das Unternehmen kann ja nicht selber handeln. Wie ist diese rechtliche Konstruktion angelegt? Und dann gibt es sozusagen die dritte Frage, was wollen wir denn erreichen? Wer soll denn am Ende bluten für so ein Kartell?
Ja, ich meine, aus ökonomischer Sicht fallen mir zwei Dinge ein, die interessant sind. Zum einen würde ich natürlich davon ausgehen, dass wenn die Geschäftsführer oder die im Unternehmen Kartellbeteiligten, müssen ja auch nicht immer die Geschäftsführer sein, da irgendwie doch in Regress genommen werden können, dass die Anreize zur Compliance erhöhen sollte oder beziehungsweise die Anreize zur Kartellbildung doch erheblich verringern sollte, weil dann wird ja jeder dreimal vorsichtig sein und sich zu überlegen, ob er da irgendwas macht. Dafür könnte man sagen, das hat aus ökonomischer Sicht vielleicht einen gewissen Sinn, wobei ich auch nicht weiß, ob es nicht sowas manchmal wie Fahrlässigkeit oder sowas tatsächlich gibt, dass das gar nicht so eine gute Überlegung ist, ja, jetzt gründe ich mal ein Kartell, sondern jetzt will ich nicht sagen, da schlittert man rein, aber dass man irgendwie dann hinterher merkt am nächsten Tag, Mann, jetzt habe ich da gestern über Dinge geredet, das hätte ich besser nicht gemacht, ja, nach dem fünften Bier oder so, weiß ich nicht. Ja,
das weiß ich aber auch gut, nicht, Justus, also das scheint mir...
Weiß ich auch nicht, ja, ja gut, würde ich jetzt... aber die Abschreckung wird sicherlich erhöht, da würde ich von ausgehen, ist ja auch, das wäre sicherlich ganz gut, was ich mich frage. Es ist natürlich so, ich hatte ja die Freude mit der Christina Heldmann, meiner Doktorandin, mir viele Kartelle doch sehr detailliert anzugucken, dass das auch relativ häufig vorkommt, dass es gar nicht einer im Unternehmen ist, der sich an der sozusagen am Kartell beteiligt ist, sondern das können auch zwei, drei mal schnell sein, die sozusagen in einem Unternehmen das Kartell mit anderen bilden. Da stellen sich natürlich die nächsten Fragen. Wird das dann aufgeteilt unter denen oder gibt es da auch hierarchische Beziehungen? Ja, kann man da als Untergebener eines Chefs oder einer Chefin, ja, bei, und wir wissen ja mittlerweile, bei Kartellen sind es dann doch eher die Chefs als die Chefin. Wie ist das zu sehen? Also das ist sicherlich für juristische Dissertationen spannend und auch für die Realität, weil da ergeben sich ja viele Fragen, die
unklar sind. Ja, es kommt noch eine Frage hinzu, die auch noch ganz spannend ist, die da so ein bisschen hintersteht, nämlich die Frage, welchen Einfluss haben eigentlich diese D&O-Versicherungen? Also diese Manager sind ja typischerweise irgendwie dann auch noch versichert, ja, bis zu einer bestimmten Schadenssumme und ob die bei Vorsatz, ich würde jetzt so tendenziell eher davon ausgehen, dass die im Bewusstsein der Rechtswidrigkeit handeln und da irgendwie etwas tun, was sie auch wirklich wollen und nicht versehentlich beim Bier ins Kartell schlittern, mag es auch mal geben, aber dann ist noch die Frage, ob die D&O-Versicherung das covert oder nicht, ja, also das legt sich auch noch wie so ein Layer darüber. Ich glaube, es ist wirklich eine Frage, bei der man bei der ich zumindest wirklich sehr unentschieden bin. Ja, es ist wirklich ganz schwierig zu ermessen, was wir wollen. Irgendwie kann man ja auch sagen, also du hast jetzt gerade gesagt, die Abschreckung wird wahrscheinlich höher, wenn der das persönlich spürt, würde ich zustimmen. Gleichzeitig, wenn wir dem Unternehmen schon eine eigene Rechtspersönlichkeit zusprechen und sagen, das ist schon irgendwie was Eigenes, das ist jetzt nicht nur sozusagen der Manager plus X, ja, dann soll das Unternehmen ja auch irgendwie was spüren, ja, und nicht sich irgendwie dann immer entlasten können und sagen können, ja, da ist der eine böse gewesen und den bebußen wir jetzt. Also ich habe für beide Seiten große Sympathien. Wenn ich jetzt so ein YouTube-Influencer wäre, würde ich sagen, wie seht ihr das? Schreibt es unten in die Kommis, ja? Seid ihr eher dafür oder seid ihr für Dortmund?
Das stimmt, Seitenbemerkung an unseren Producer, wir brauchen da so kleine Buttons, wo man irgendwie
abstimmt,
so
genau.
Ja, nicht zu komplex, irgendwie Daumen runter, Daumen hoch oder sowas.
Das geht.
Okay, alles klar. Ja, also,
stopp!
Wie seht
ihr das? Ein heiliger Moment. Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts haben wir gerade die Stimme von Marc Feist gehört.
Das habe ich ja nur gemacht, damit die Leute jetzt merken, dass es den wirklich gibt. Naja gut, es hätte auch ein Avatar sein können. Also so ganz sicher sind wir uns immer noch nicht.
Aber denken Sie mal drüber nach. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, denn es ist absehbar, dass der BGH diese Frage irgendwann entscheidet. Und wenn der BGH es entschieden hat, dann ist es ja entschieden und dann ist es ja auch richtig. Ne? Also dann ist sozusagen, wenn der BGH sagt, so und so ist es.
Das ist dann eine ewige Wahrheit.
Das ist ewige Wahrheit, ne? Und dafür haben wir ja diesen Kartellsenat des BGH. Ja. Und bis bis der entscheidet, vergeht sicher noch einige Zeit und dann können...
Das wollte ich gerade wissen. Also das dauert sicherlich noch eine Weile, bis wir da Klarheit bekommen, oder?
Das denke ich auch. Vielleicht gibt es ja dann auch sogar mal irgendwie, vielleicht ist der Gesetzgeber sogar schneller. Bei unserem Seminar hatte schon Andreas Mund so darüber gewitzelt, wie häufig wir inzwischen GWB-Novellen haben. Vielleicht ist das auch eine Frage, die im Zuge dieser ganzen Schadensersatzgeschichten, wo der Gesetzgeber dann sagt, ach ja, das regeln wir jetzt auch mal gerade noch mit. Keine Ahnung, habe ich jetzt das immer so ins Blaue hineingesprochen, ja. Genau, also da können wir mal noch abwarten, was da bei rauskommt und freuen uns auf die Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. So, Punkt. Jetzt zu den großen Fragen
so des Lebens, Justus. So, jetzt kommen die großen Fälle, die die Welt bewegen. Und das ist jetzt in diesem Fall wirklich nicht sehr übertrieben, muss man sagen. Denn in den USA ist ja jetzt der Prozessauftakt zum vermutlich wichtigsten Kartellfall der letzten 10 Jahre in den USA. Zumindest, gut, das werden wir sehen. Das geht um den Fall gegen Google, der angelaufen ist. Da geht es ja im Wesentlichen um die Frage, hat Google eine Monopolisierung dadurch betrieben? Die USA kennen ja diesen Monopolisierungsgedanken. Dadurch, dass sie Zahlungen an Unternehmen wie Samsung, Apple und andere Gerätehersteller geleistet haben, damit dort verschiedene Google-Produkte, insbesondere die Google-Suche, als Standardeinstellungen, ist glaube ich die deutsche Übersetzung für Default, sozusagen vorausgewählt werden. Der Prozess hat gerade gestartet und ist die US-Regierung, also die Wettbewerbsbehörden, die amerikanischen, die versuchen jetzt mal doch wirklich ernst zu machen mit der Kartellrechtsdurchsetzung. Wobei, muss sagen, der Fall ist schon vor 3 Jahren eigentlich, also es war noch unter der Trump-Administration, dass das ganze Verfahren gestartet wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das ist in der Tat ein interessantes Verfahren und ich muss gestehen, ich bin immer so ein bisschen beleidigt oder eifersüchtig, wenn ich das mal so sagen darf, wie auf diese Fälle reagiert wird, weil wir ja gerade in Bezug auf Google auch in Europa große Entwicklungen haben und hatten. Also das Bundeskartellamt beispielsweise hat ja zum Thema Werbemärkte im Internet eine Sektoruntersuchung vorgelegt, wo mehr oder weniger drinsteht, Google muss entflochten werden. Ja, das ist eine Sektoruntersuchung, da hat das Bundeskartellamt keine konnte bislang da nicht tätig werden und Herr Mund hat auch nochmal gesagt, jetzt bei uns in Düsseldorf, das Kartellamt wird Google nicht entflechten, aber es ist sozusagen, es liegt alles auf dem Tisch im Bereich AdTech und die Kommission hat ja auch gerade den Vorschlag unterbreitet oder ein Statement of Objections rausgeschickt, in dem drin steht, wir stellen uns als Remedy für verschiedene Google-Praktiken die strukturelle Zerschlagung vor. Wenn es dann in den USA mit der dortigen Medienbegleitung und diesem Auftrieb vor Gericht losgeht, dann ist das immer noch mal eine Spur spektakulärer als bei uns. Insofern auch gerechtfertigt, aber ich wollte noch mal sozusagen ganz kurz die Lanze brechen. In Europa, in Deutschland passiert auch was. Seit einigen Jahren sind wir aktiver. Wir haben den DMA inzwischen, wo die USA nur von träumen. Ja, also ganz so untätig waren wir nicht. Und jetzt gucken wir mal, was da bei diesem Verfahren rauskommt. Nee,
das ist völlig richtig. In Europa war ja sogar das Antitrust Enforcement oder das Competition Law Enforcement deutlich ausgeprägter als in jüngerer Zeit in USA. Von daher ist dieser Fall natürlich in den USA, also in den USA besonders wichtig, weil das doch jetzt ein großer Fall dort ist. Und natürlich ist es auch so, dass wenn jemand Google entflechten kann, also die USA wären sicherlich die, die das am besten können würden. Ich würde auch vermuten, das Bundeskartellamt hätte letztendlich angesichts der geopolitischen Probleme doch eine gewisse Schwierigkeiten zu sagen, wir entflechten jetzt Google, ob das wirklich gelingen würde. Vielleicht muss man einen gewissen Realitätssinn behalten. Das ist natürlich in den USA anders, wobei das letzte ganz, ganz große Verfahren, Microsoft, damals die Browser-Geschichten, sind ja letztendlich mit einer außergerichtlichen Einigung geendet und nicht mit einer Entflechtung, die damals auch schon im Raum stand, tatsächlich. Also von daher, es wird sehr spannend sein, das zu verfolgen, auch die Verteidigungslinien, aber dass Google unbeschadet rausgeht, das wäre ein Wunder, würde ich sagen, wobei vor Gericht gibt es ja manchmal ein Wunder. Vermutung wäre doch, dass Google alles drauf und dran setzen wird, eine außergerichtliche Einigung zu vermuten. In Europa ist ja tatsächlich die Situation insofern anders, würde ich sagen, dass man mit dem DMA doch gewisse Remedies jetzt hat, die jetzt bald gelten werden. Zumindest da vielleicht die Notwendigkeit der Entflechtung nicht ganz so ausgeprägt ist wie in den USA, die ja eben kein DMA oder ähnliches haben, also keine Behavioral Remedies, die ja in irgendeinem Gesetz verankert sind.
Wobei natürlich das klassische Kartellrecht in Europa weiterhin anwendbar ist. Und der Fall, den ich eben erwähnte, der ist ja auch noch auf Artikel 102 AEUV gestützt. Und da könnten wir theoretisch schon auch auf eine Entflechtung zusteuern. Ich vermute aber auch, dass es da, man darf sich da ja nichts vormachen. So eine Entflechtung ist brutal schwierig. Ja, wer soll da was entflechten? Wie werden die Anteile verkauft und so weiter? Wir haben das ja alles durchdiskutiert, jetzt auch bei der letzten GWB-Novelle. Also das wird sicherlich nicht einfach sein. Aber ich finde, man muss hier zwei Dinge vielleicht nochmal ganz kurz betonen. Zum einen einfach auch nochmal wahrnehmen aus unserer europäischen Perspektive, dass sich da die USA hinstellen und ihr erfolgreichstes oder eines ihrer erfolgreichsten Unternehmen bereit sind, gegebenenfalls zu zerschlagen. Ja, also da kommt eine Regierungsbehörde, das Department of Justice, und sagt, die sind uns zu mächtig geworden. Ja, wenn wir uns hier immer so hinstellen und über die USA den Kopf schütteln, und möchte ich mal sehen, welche deutschen Politiker oder Behörden sich trauen würden, ein europäisches starkes Unternehmen mal so heftig anzugehen. Ja, also
mir wäre es ja schon recht, wenn deutsche Politikerinnen und Politiker den Mut hätten, deutsche unerfolgreiche Unternehmen zu entflechten. Manche können sich vielleicht.
Sie wissen, welcher Zug jetzt in den Bahnhof hier einfährt, meine Damen und Herren.
Also, das hast du gesagt, Ruprecht. Aber von daher muss man sagen, Chapeau, ja, vor der US-Regierung, dass sie doch den Wettbewerb hier stark nach vorne stellen und nicht dieses industriepolitische nationale Champions und solange wir andere Leute auf der Welt ausbeuten können, ist das eine tolle Politik, was so ein bisschen die europäische Philosophie zu werden scheint mittlerweile, also Beihilfen, Kontrolle, AD und so weiter. Also da muss ich sagen, also das ist schon bemerkenswert. Und das Interessante, was ich auch wirklich, das ist eben nicht erst Biden, muss man sagen. Ja, das Verfahren, gut, Trump, der hatte so seine Probleme mit den Internetdiensten, vielleicht hat das geholfen, sag ich mal so. Aber das sieht man eben jetzt auch schon seit geraumer Zeit, dass doch der Ton schärfer wird in den USA gegenüber den großen Giganten. Vielleicht können wir da auch nochmal gerade einen Werbeblock einspielen für unsere letzte Podcast-Folge. Da hatten wir ja eine prominente amerikanische Ökonomin, die nicht von allen in Europa geliebt wird, in unserem Podcast.
Von allen außer den Franzosen, genau.
Ja, so kann man das jetzt auch nicht sagen. Also die französischen ökonomischen Kollegen, die haben sich ja sehr für sie eingesetzt, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja. Fiona Scott Morton war der Name.
Genau, das ist der Name.
Ja. Da würde mich in dem Zusammenhang nochmal eins interessieren, auch aus deiner ökonomischen Perspektive. Du hast ja eben schon gesagt, es geht bei dem Verfahren in den USA auch um Voreinstellungen, Defaults und so weiter. Und ich habe jetzt gesehen, dass es auch einige Ökonomen gibt, die jetzt sozusagen nicht ganz im Mainstream der Competition Economics sind, die feiern dieses US-Verfahren dafür, dass endlich Behavioral Economics und solche Fragen wie Voreinstellungen und so weiter mal stärker in den Fokus gerückt werden und nicht sozusagen die klassische Effizienzdoktrin. Und das knüpft ja auch ein bisschen an Fiona Scott Morton an, die in Düsseldorf ja zu der Frage Behavioral Insights vorgetragen hat. Wie siehst du das? Ist das jetzt sozusagen der Siegeszug der Behavioral Economics in der Wettbewerbsökonomie, auf den wir lange warten mussten?
Ich weiß nicht, ob es ein Siegeszug ist und ob es, es ist, glaube ich, ein gewisses Overselling aus meiner Sicht, dass jetzt gesagt wird, vorher wurde immer nur von rationalen Menschen ausgegangen und jetzt plötzlich haben wir auch Behavioral Economics. Es stimmt natürlich, diese Thematik der Voreinstellungen war sicherlich nie so wichtig wie im Internet, aber ich kann sozusagen mich auch an Diskussionen erinnern, gerade in diesen ganzen Aftermarket-Fällen, wo es immer um die Frage auch ging, man könnte sagen, natürlich der völlig rationale Konsument, ja, der macht sich schon, wenn er sich ein Auto kauft, Gedanken darüber, wie teuer die Reparatur mal werden wird. Und das stimmt sogar vielleicht für einige. Und der wird sich bei jedem Dienst, den er kauft, immer darüber nachdenken, wie teuer ist die Wartung später und so weiter. Bin ich da locked in? Wie entwickeln sich die Preise für Spiele, wenn ich mir eine Konsole kaufe und so weiter? Und wir wissen in der Praxis, ist es nicht so, die Leute gucken doch häufig auf den Preis des Basisprodukts, nennen wir das mal so, also des Autos meinetwegen, und denken nicht ganz so stark über die Reparaturkosten nach oder denken nicht ganz so stark über die Kosten für die anderen Produkte nach. Und da hat man immer schon so gewisse Zweifel gehabt, ob das wirklich, ob man die Märkte nicht, oder hat gesagt, vielleicht müssen wir die doch in zwei Märkte zerteilen, den Markt fürs Grundprodukt, den Markt für die After-Sale-Services und nicht das alles als ein Produkt nehmen, was ja die Alternative immer wäre. Also von daher würde ich sagen, da hatte man immer schon gesagt, wir müssen das Verhalten der Menschen auch wirklich so wie es ist berücksichtigen und nicht so wie es sein könnte, wenn sie alle rational wären. Aber in anderen Fällen hat das vielleicht noch weniger eine Rolle gespielt. Ich habe schon den Eindruck, ganz allgemein gesprochen, dass sozusagen das tatsächliche Konsumentenverhalten noch stärker berücksichtigt findet. Da haben wir auch schon lange die Diskussion eigentlich, was ist das Leitbild, denn der mündige Verbraucher oder irgendeine andere Art von Verbraucher. Auch im Verbraucherschutz haben wir diese Diskussion. Aber also ganz, ganz neu ist es nicht, aber es ist sicherlich einer der allerwichtigsten Fälle, wo das eine Rolle spielt.
Da können wir jetzt nochmal Werbung machen für das neue Projekt bei euch am DICE, wo es ja genau darum geht, mit dem Kollegen Paul Heithus.
Genau, der Kollege Paul Heithus, der ist ja, denke ich, auch einigen aus der Kartellrechtsszene bekannt. Den Wettbewerbsökonomen ist er ohnehin bekannt. Der ist eben doch schon, muss man sagen, in Europa einer der Vorreiter, zumindest im Bereich der theoretischen Verhaltensökonomie, im Bereich Industrieökonomik. Und der hat jetzt hier eine Forschergruppe am DICE mit Kollegen aus Frankfurt allerdings. Muss man sagen, es war aus zwei Standorte verteilt, die Forschergruppe. Aber die Leitung ist hier am DICE. Und da sind wir natürlich sehr stolz. Da hat man die Auftaktkonferenz ja vor zwei Wochen und Fiona Scott-Mortmann da und viele andere tolle Vorträge. Das war schon, das wird sicherlich hier die nächsten Jahre noch eine ganze Reihe von interessanten Erkenntnissen zutage fördern, da bin ich mir ganz sicher.
Justus, was bleibt denn als Aufreger der Woche hängen? Haben wir da irgendwas erlebt? Also dein Puls ist ja wahrscheinlich bei Rudi Völler hochgegangen. Es gibt nur einen Justus Haukapp, skandiert man bei uns an der Uni, aber in den Fußballstadien eben, es gibt nur einen Rudi Völler.
Ja, der Aufreger der Woche, ich weiß nicht, der Aufreger der Woche für Karl-Heinz Rummenigge war auf jeden Fall, dass Andreas Rettig Nachfolger von Oliver Bierhoff geworden ist. Das sagt dir vielleicht nicht so sehr wie mir. Das liegt daran, dass ich den Andreas Rettig so ein bisschen noch kennengelernt habe aus seiner Zeit, als er Geschäftsführer beim FC St. Pauli war. Und wir damals sehr, sehr intensiv Leute, eine Diskussion hatten über die, was man mit der 50+1-Regel
machen kann. Das ist ja ein Daueraufregerthema, die 50+1-Regel.
Das ist ein Daueraufregerthema, genau. Und ja, das ist spannend gewesen. Da hatte ich ein tolles Brainstorming-Session mal mit ihm, weil der FC St. Pauli einer der klaren Befürworter der 50+1-Regel war und Andreas Rettig sich damals sehr dafür eingesetzt hat. Und jetzt beim DFB, das sehen, glaube ich, einige als Affront, dass man jetzt einen der größten Kritiker gemacht hat. die größten Kritiker der Elche, jeder weiß es. Ja. Das war vielleicht für mich nicht, aber für einige andere im Fußball der Aufreger der Woche. Hat mit Kartellrecht nur indirekt was zu tun. Ist mir aber eingefallen, weil wir diese interessanten, langen Diskussionen über die 50+1-Regel hatten.
Dieser Kritiker- und Elche-Spruch, der kommt, glaube ich, aus der Titanic-Szene. Zumindest assoziiere ich das mit der Titanic, der es zurzeit schlecht geht.
Der Titanic geht schlecht, ja. Also ich weiß nicht, ob wir dafür Werbung machen dürfen. Ja, also eine der amüsantesten Zeitungen Deutschlands droht, gegen einen Eisberg zu laufen oder unterzugehen. Das wäre natürlich sehr schade.
Das ist eben der Wettbewerb, um da schnell noch eine kartellrechtliche Bresche zu schlagen. Das ist eben dieser harte Wettbewerb um die Werbemärkte, der nach wie vor abgegrenzt wird nach einzelnen Segmenten, wie ich das nochmal gelesen habe in der Entscheidung des Bundeskartellamts zu Funke, zu dieser Werbekooperation Funke Burda war das, glaube ich. Ne? Da haben die nochmal intensiv die Werbemärkte abgegrenzt. War eine sehr interessante Entscheidung, haben sie auch sehr viel Arbeit gemacht mit der Marktabgrenzung. Und es gibt also auch noch Werbemärkte, die spezifisch das Segment Frauen ab 50, die Fernsehzeitschriften lesen oder sowas adressieren.
Ah, okay, ja, das macht Sinn, glaube ich sogar, ja, dass das nicht so einfach ist zu substituieren. Die Titanic erinnere ich mich immer nur dran, dass da keine Werbung immer eigentlich groß drüber steht, über den Seiten, die die Werbung aussehen.
Uns gibt es ja auch noch kostenlos und eigentlich kollidieren wir auch alle zwei Wochen mit dem Eisberg, aber...
Ruprecht, jetzt willst du hier den Aufreger der Woche noch bei mir produzieren, weil du weißt ja, Ökonomen, die kriegen, stehen Jahre zu Berge, wenn einer kostenlos sagt. Ja? Also, there is no such thing as a free lunch, das weißt du ja. Ne? Also unentgeltlich, wolltest du sagen.
Richtig,
unentgeltlich.
Entschuldigung, ich wollte dich genau nur provozieren. Das ist geglückt, wunderbar. Justus, wir sprechen uns in zwei Wochen wieder und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben in die Kommis, wie Sie das mit den, ob Sie meinen, dass die Geschäftsführer für die Bußgelder einstehen sollten. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie 5 Sterne, falls 5 Sterne das Maximum ist. Oder so.
Ja, so. Genau. So machen wir das. Also, Ruprecht, das war eine Freude, wieder mit dir zu sprechen. Wir haben jetzt gar nicht über die DMA. Deklaration gesprochen, aber das machen wir dann beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Da haben wir ja sicherlich noch das ganze Jahr was drüber zu quatschen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie uns gewogen und Ruprecht, bis die Tage.
Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.